Es ist der Jürgen Single. Ich bin gespannt, was du auf dem Herzen hast und was du uns mitteilen willst. Du darfst nach vorne kommen.
Vielen Dank für die freundlichen Willkommensworte. Ich muss ja erstmal gratulieren zu eurer tollen Kirche. Ich war früher schon hier. Vielen Dank. Und da kenne ich das noch so, wie es war, wie ihr es auch kennt und wie ihr gedacht habt, das müssen wir ändern. Und das ist hervorragend geworden. Also ganz toll. Ich gratuliere euch. Und ich wünsche euch, dass hier richtig viel passiert in diesem tollen Gottesdienstsaal, aber auch im Haus, in den Kinderräumen, überall, dass Menschen verändert werden. Ich bin aus Aalen, das stimmt. Nur halb. Wo ist die Eva? Da. Das stimmt. Halb. Ich gehe in Aalen in Gottesdienst, Gospelhaus Aalen, das ist absolut richtig. Aber meine Frau und ich wohnen in Heidenheim. Wir sind eigentlich alte Heidenheimer. Und normalerweise, kann ich das hier so sagen, Aalen und Heidenheim waren nie ganz gute Freunde. Das fängt mit dem Fußball an. Ich muss das nicht ausführen. Gell? Aber wir fühlen uns ganz wohl in Aalen, ganz selbstverständlich, und sind richtig gerne im Gospelhaus in Aalen. Vor einiger Zeit ging es mir mal nicht so gut. Also jetzt nicht richtig, ganz schlimm, gar nicht richtig gut, sondern ihr kennt das vielleicht, es geht ja mal nicht so gut, oder? Ja. Gut. Und es war die Zeit von meinem Geburtstag, nicht der letzte. Und da sage ich so zu Gott, Herr, was kriege ich eigentlich von dir zum Geburtstag? Und ich hörte so meine Musik, morgens war es. Und dann habe ich ein Lied gehört, kam gerade ein Lied. Und das habe ich als Gottes Antwort für mich verstanden, von meinem Freund Trevor Sampson, Südafrikaner, farbiger Sänger. Ach, der macht ganz tolle Musik und wir sind seit über 25 Jahren auch persönlich befreundet. Ich habe am Anfang, als er in Deutschland und in Europa war, viele seiner Konzerte organisiert und dann muss man ja bürgen auch für jemand und so weiter. Und das Lied, was er gespielt hat oder was gespielt wurde, was eben kam aus meiner Musik, My Grace is Enough, meine Gnade ist genug. Ihr kennt dieses Lied oder diesen Bibeltext, lass dir an meiner Gnade genügen, aus 2. Korinther 12, Vers 9. Hat er Paulus gehört von Gott. Ich werde da noch was zu sagen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, er hat zu mir gesagt, also der Herr, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Oder noch eine andere Übersetzung sagt, meine Gnade ist alles, wenn du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. War das ein guter Vers für mich? Jetzt hör Gott. Gut, das kann man unterschiedlich bewerten. Im Nachhinein war es für mich der richtige Vers und fantastisch. Aber wenn du das so geschwind hörst, dir geht es nicht gut, und Gott sagt so halb, lass mal gut sein, lass dir mal an meiner Gnade genügen. Willst du das hören? Also ich wollte es nicht unbedingt hören. Natürlich habe ich mich dann auf die Suche und auf die Socken gemacht und habe gedacht, jetzt muss ich mir diesen Bibelvers mal ein bisschen besser angucken. Was sagt da Gott wirklich zu dem Apostel Paulus? Der Paulus, also der Vers, das findet ihr in 2. Korinther 12, Vers 9. Der Paulus war ja nun der große Apostel, der damals unterwegs war, der Gott toll begegnet ist und vieles gut in die Gemeinden hineingetragen hat, sie gelehrt hat und sie begeistert hat für Christus. Aber offensichtlich ging es ihm an irgendeiner Stelle in seinem Leben auch nicht gut. Wir wissen nicht genau, was das ist. Manche sagen, er hat einen Humpelfuß gehabt, also ein Hinkebein, einen Klumpfuß, keine Ahnung. Oder vielleicht war er psychisch angeschlagen oder irgendwie, ihm ging es nicht so super gut. Das wissen wir. Und die Bibel sagt auch, dass er dreimal mit Gott darüber gesprochen hat. Herr, das kann doch nicht sein. Ich sag's mal mit meinen Worten. Ich bin für dich unterwegs und alle so viel tust du, Menschen werden verändert und mir persönlich geht's einfach dreckig. Kann man sich damit identifizieren? Ja? Also, das kann ich so gut verstehen. Der Paulus kommt mit seinem Handicap, was immer das war. Vielleicht war es auch Schlaflosigkeit oder es war permanenter Kopfschmerz. Keine Ahnung. Er kommt an seine Grenzen. Und irgendwie hat er gedacht, Herr, das kann doch nicht sein. Was macht uns schwach? Ich habe mir so überlegt, wie kommen wir an unsere Grenzen? Was macht uns schwach? Nun, die Schüler, die denken jetzt gerade nicht an Schule hoffentlich, gell? Gerade haben die Ferien angefangen. Ich will euch gar nicht an die Schule erinnern. Aber der Auszubildende denkt, oh Mann, mein Chef, da komme ich an meine Grenzen. Die Schule, Berufsschule, ich komme an meine Grenzen. Jemand anders sagt vielleicht, ich habe permanent Kopfschmerzen. Mir geht's nicht gut. Ich habe eine ernsthafte Krankheit. So wie der Paulus. Andere haben oft Depressionen, sind niedergeschlagen, mehr als notwendig. Depressiv vielleicht, vielleicht auch nur ein bisschen melancholisch. Aber wir leiden unter Dingen. Oft. Der andere hat Angst vor Krebs. Angst vor dem Älterwerden. Ich bin jetzt so ein bisschen älter als ihr, als manche von euch oder als ihr alle, nein. Und was ich sagen will, meine Schwiegermutter, die wir sehr schätzen, vielleicht kennen Sie auch noch einige von Frau Pastor Bühler, habt ihr vielleicht gekannt aus Heidenheim, das war mein Schwiegervater und er lebt ja nicht mehr. Aber meine Schwiegermutter ist im Altersheim und sie verliert immer mehr ihr Gedächtnis. Und dann kommen schon solche Gedanken, wenn es mir auch mal so geht. Oder was mache ich im Alter? Wo gehe ich dann hin? Wie werde ich das gestalten? Der andere hat Angst vielleicht vor Armut. Reicht mir mal mein Geld? Wir hören ja genug in den Medien über Altersarmut. Wie lange darf ich eigentlich? Wie lange ist die Predigt normalerweise? Hier läuft nichts, aber das macht nichts. Noch eine Weile, einen Moment noch, oder? Schon, gut. Andere haben Angst vor Mobbing auf dem Arbeitsplatz oder erleben das gar. Ihr kommt an eure Grenzen. Kollegen sind nicht unbedingt so, wie man es gerne hätte. Oder wir kommen an unser Limit in eine Beziehung. Vielleicht in der Ehe. Es läuft nicht so, man hat sich so lieb gehabt. Und ich war jetzt vor kurzem wieder auf einer Hochzeit. Und ach du liebe Zeit, was schwört man sich da alles, hä? Und was nimmt man sich auch vor? Also ist nicht so, dass das nicht ernst gemeint wäre. Und dann läuft es irgendwie anders. Er oder sie entwickelt sich anders oder ich entwickle mich anders und denke, ich wusste gar nicht, wie ungeduldig ich sein kann. Ich wusste gar nicht, wie schnell ich mich ärgern kann. Und da kommen wir an unsere Grenzen. Oder man mag sich selber nicht mehr, man hat keine Wertschätzung mehr für sich. Man hat Zweifel, kann ich das überhaupt? Werde ich den Job, will ich den Job noch so lange machen? Kann ich den Job überhaupt richtig? Selbstvertrauen ist ein bisschen schwach, vielleicht schwindet es. Oder man hat Minderwertigkeitsgefühl und denkt, eigentlich, was der andere macht, das wäre doch toll, wenn ich das auch könnte. Das wäre doch ein Job für mich. Wir gucken immer zu dem anderen und sind nicht zufrieden mit uns, kommen an unsere Grenzen, fühlen uns schwach. Natürlich kannst du das vielleicht nicht so gut wie der andere, aber du kannst andere Dinge ganz toll. Manchmal leiden wir unter unserer Selbstüberschätzung. Das würde ich doch auch können, aber mich fragt niemand. Ob ich nicht, weiß nicht, moderieren will. Ich würde es denen schon zeigen, wie das geht. Eva, du bist dran, das ist gut. Okay, also, wir kommen an unsere Grenzen. Manchmal sind es unsere Gefühle auch, die uns Grenzen setzen. Die engen uns ein, legen uns Fesseln an, engen unseren Freiraum ein. Wir fühlen uns einfach schwach. Und ich glaube, es ist egal, was die Schwachheit in uns auslöst. Ob es was war, wie der Paulus hatte, ein körperliches Defizit oder irgendwas Mentales, Psychisches. Ich glaube, es ist egal, wir leiden. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir leiden. Ich bin nicht so, wir haben so das Gefühl, wenn wir über Gefühle reden, ich bin nicht so geistlich wie unser Pastor. Ich habe nicht so viel Vollmacht wie die Ältesten. Wieso kann ich nicht so sein wie der, der so nett mit den anderen spricht, so kontaktfreudig ist, so eine tolle Ausstrahlung hat und ich bin so ein Brummiger. Wir leiden. Oder andere sagen, wenn ich das Lobpreisteam sehe, wie die Gott anbeten und ich spüre gar nichts von Gott. Ich spüre gar nichts von Gott. Ich weiß, er ist da. Pastor sagt es jedenfalls immer. Und das Lobpreisteam singt auch davon. Aber ich spüre nichts. Ich spüre diesen Jesus nicht, wenn es um Emotionen geht. Was ich für mich erkannt habe und was ich auch in der Bibel entdecke, es geht nicht darum, dass wir gegen unsere Grenzen ankämpfen. Wenn du dagegen ankämpfst, scheiterst du. Ich muss doch mehr empfinden, ich muss doch besser mit meinem, weiß nicht, Kollegen auskommen. Ich glaube, wir rennen gegen Mauern, wir rennen wirklich gegen unsere Grenzen. Und ich glaube, ein erster wichtiger Punkt ist, zu entdecken und zuzulassen, zunächst mal, nicht darin leben, tatsächlich, ich bin schwach. Wie immer wir das formulieren. Ich komme an meine Grenzen. Mir geht es an dem Punkt nicht gut. Ich würde gerne Gott mehr spüren. Oder ich würde gerne mit meinen Kollegen besser auskommen. Ich glaube, die Erkenntnis zuzulassen, ohne dagegen zu kämpfen, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dinge erkennen und für sich mal erstmal akzeptieren. Nicht da drin hängen bleiben und schon gar kein Selbstmitleid entwickeln. Kennt ihr das? Selbstmitleid, das, ich kann euch sagen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ist eine Form von Stolz. Ah, oh, mir geht es so schlecht. Und dann speichern wir das noch alles ab, wo wir die Schwächen haben und die Verletzungen. Ja, wir haben so eine innere Festplatte und da hat so viel Platz drauf. Da speichern wir alle unsere Verletzungen ab und unsere Trauer und unsere Emotionslosigkeit und unsere Geschichten, die wir eigentlich längst vergessen haben wollten. Und wenn wir sie brauchen, dann kann man sie wieder abrufen. Die Festplatte, die ist so sicher, die kannst du immer wieder abrufen. Nicht das, was der Herr will für uns. Jetzt sagt ja Gott zu dem Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, Paulus. Und hat mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Was meint die Bibel, was meint Gott, was meint Gottes Wort mit Gnade? Ach, das ist alles nur Gnade, sagen wir so. Ja? Wer schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist, der kennt so ein paar alte Sprüche. Es ist alles nur Gnade. Absolut richtig. Ist richtig. Aber was heißt denn Gnade? Ich versuche es mal zu umschreiben. Gnade ist die Zuwendung von jemand. Gottes Haltung zu uns ist Gnade. Wir sagen, Gott liebt uns, Gott schätzt uns, Gott hat vieles vor mit uns. Aber seine Grundhaltung zu uns ist Gnade. Und wenn Gott nicht mit uns Gnade hätte, hätten wir alle keine Chance bei Gott. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ich nicht. Gottes Haltung uns gegenüber ist Gnade. Zuwendung. Wir erhalten unverdient etwas. Wir kriegen so viel von Gott. Verdient hätten wir es, also ich hätte es nicht. Aber Gott beschenkt uns. Das ist Gnade. Er ist nicht gnadenlos mit uns. Wir sind oft gnadenlos mit unseren Kollegen, Freunden, Ehepartnern und so weiter. Gnadenlos, oder? Genau das Gegenteil ist Gott, er schüttet seine Gnade über uns aus. Was heißt es? Er schüttet seine Vergebung über uns aus. Er schüttet sein Vergessenwollen von unseren Fehlern über uns aus. Er beschenkt uns, er beschüttet uns mit Liebe, mit Verständnis für den anderen. Und wir fallen bei Gott nicht in Ungnade. Uns geht es doch manchmal so, ich rede jetzt ab und zu mal von mir, wenn du gibst jemand nochmal eine Chance, zweite Chance, ja? Und wenn du gut drauf bist, kriegt er noch eine dritte Chance. Aber dann ist gut. Und wenn er dann nicht spurt oder sich geändert hat oder ein bisschen liebevoller ist oder ein bisschen verständnisvoller ist, dann denkst du, so jetzt Schluss, selber schuld, jetzt ziehe ich mein Ding durch. Klammer auf, Klammer zu, wir sind gnadenlos. Gottes Haltung uns gegenüber ist Gnade. Wir finden es auch in Römer 3, Vers 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Also nochmal, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dafür, dass sie gerecht erklärt werden, das beruht auf seiner Gnade. Gnade bringt Gerechtigkeit vor. Gnade bringt Versöhnung hervor. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus, heißt es da weiter. Wir stehen bei Gott in besonderen Gnaden, so wie früher bei den Königen, ja? Da durften auch noch ein paar zum König in den Palast kommen. So ein paar Begnadete. Audienz bekommen, dann hast du dich damals angemeldet und dann hat der König Finger hoch oder Finger runter gemacht, ja, der kann kommen oder sie kann nicht kommen. Und bei Gott ist der Finger immer oben. Kommt, komm rein, komm. Was hast du, wie geht's dir, was willst du? Wir stehen bei Gott in besonderen Gnaden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, heißt es in Römer 5. Dass Sünde herrscht, wissen wir. Gell? Wir leiden darunter, wir sehen es bei anderen, wie schlimm die sind, wie wir vielleicht schlimm sind. Wir leiden unter Sünde. Sünde kann uns beherrschen. Und dieses gleiche Wort steht hier, die Gnade soll uns eigentlich beherrschen. Die Gnade soll herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft. Gnade soll herrschen. Das ist Gottes Prinzip mit uns. Gnade. Veränderung. Beschenkt sein. Wir sind Partner Gottes. Wir sind Gesprächspartner Gottes. Denn, ich lese den Vers nochmal, wie er ganz genau heißt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein bisschen über Gnade gesprochen. Wir haben schon ein bisschen über unsere Schwachheit gesprochen. Aber jetzt müssen wir, vielen Dank, jetzt müssen wir aber auch, glaube ich mal, über Kraft und über Stärke Gottes reden. Das Gute ist, die Bibel lässt uns damit nicht allein, mit diesem Gedanken. Was ist Kraft Gottes? Was ist die Stärke? Apostelgeschichte 1, Vers 9. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch zu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet sein. Oder im 2. Timotheusbrief heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sind wir wieder bei unserer Schwachheit, oder? Eine Form von Schwachheit, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was Gott will von uns, wie er uns beschenken will. Er sagt nicht, ihr müsst kraftvoll sein, ihr müsst Liebe haben, ihr müsst Besonnenheit haben. Ich will euch meine Liebe geben. Ich will euch meine Stärkung geben, wenn er von Kraft redet. Ich möchte euch meine Besonnenheit geben, dass ihr Dinge einschätzen könnt, wie ich sie sehe, dass ihr euer eigenes Leben bewerten könnt, was ist richtig für euch, wo kann das hingehen, beruflich, in der Partnerschaft. Gott ist für uns, beschenkt uns, wie soll ich sagen, stattet uns aus mit einem vernünftigen Beurteilungsvermögen. Das ist das, was Gottes Kraft mit uns oder wie Gottes Kraft in uns zur Wirksamkeit kommen kann. Wann haben wir Kraft? Es heißt, wir werden die Kraft des Heiligen Geistes erfahren, habe ich gerade gesagt. Manche warten so auf so viele Phänomene. Ich muss das wegstellen, das ist ein bisschen gefährlich. Manche warten so auf so viele Phänomene. Das muss ich spüren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist toll, wenn man was spürt von Gottes Kraft. Wer hat das schon erlebt? Hand hoch. Ich traue mich aber auch noch zu fragen, wem ist es manchmal zu wenig? Wer spürt manchmal die Kraft Gottes nicht? So, meine Hand ist übrigens auch hoch in dem Fall. Ist sie nicht da deswegen? Doch, und das ist das Wichtige. Wir dürfen wissen, wir haben oder Gott hat uns ausgestattet mit seiner Kraft, unbeachtet, was unsere Gefühle uns sagen. Wir dürfen die Kraft Gottes haben, indem wir in unsere Berufung leben, indem wir andere Orientierung geben, für andere da sind, unseren Alltag so gestalten, dass andere an uns diesen Christus entdecken. Warum lebst du so? Warum entscheidest du so? Warum verhältst du dich so, wie du das tust? Und wir können Antworten geben. Wenn Gott sagt, er will uns Kraft geben, dann hat er nicht gesagt, ich gebe euch ein Gefühl von Kraft, sondern ich gebe euch Kraft. Ich bin älter, habe ich schon mal strapaziert, als manche von euch, habe mein Motorrad verkauft und mir dafür ein E-Bike gekauft. Ich weiß, dass das bei euch jüngeren Leuten überhaupt auf kein Verständnis stößt. Ich habe mich so entschieden. So. Der Punkt war, ich bin zu wenig Motorrad gefahren, um da routiniert gewesen zu sein. Es war eine Vernunftentscheidung, nicht weil ich es nicht mochte. Aber ich habe gedacht, wenn ich so wenig fahre, weil ich keine Zeit hatte und dann nur ab und zu mal aufs Motorrad steige und ihr wisst, wie schnell da Dinge passieren. So, jetzt fährst du E-Bike. Hast du schon mal gemacht? Wer hat das schon mal gemacht? Das ist absolut hammerhart. Du fährst Fahrrad, wie du das kennst, hast die elektronische Unterstützung und kannst die einstellen in verschiedenen Stufen. Du spürst nichts, du hast kein besonderes Gefühl beim Fahrradfahren. Aber du stellst das Ding ein und trittst. Wie im Leben, du gehst vorwärts. Und je mehr du nach vorwärts gibst, je stärker du trittst, je stärker wird die elektronische Unterstützung. Und du hast den Eindruck, da hinten ist jemand hinter dir und schiebt dein Fahrrad vor mit einer unglaublichen Kraft und ist für mich ein Bild von Gottes Kraft. Es ist unglaublich. Du siehst dem Fahrrad nichts an, doch du siehst den Akku und bist ein bisschen schwerer, wenn du es aus dem Keller hochträgst und all diese Dinge. Aber es ist ein Fahrrad und auch emotionslos. Aber wenn du die Kraft abrufst, dann ist sie da. Das ist unglaublich. Die siehst du nicht. Und ich glaube, das ist ein Bild auf Gottes Kraft. Wir sehen das nicht immer, wir spüren das nicht immer. Aber wenn wir mit Gott gehen, wenn wir ihn brauchen, wenn wir mit Menschen reden, wo wir seine Weisheit brauchen, wenn wir schwierige Situationen aushalten müssen, dann wissen wir, seine Kraft ist abrufbar. Sie ist da, sie ist in mir. Dieser Christus, der lebt in mir. Und das finde ich so wertvoll. Gottes Kraft ist was Leben Veränderndes. Stark sein heißt, sich der Nähe Gottes und seiner Gegenwart gewiss und bewusst sein. Wie kriegen wir jetzt das zusammen? Gnade, Schwachheit und Kraft. Müssen wir irgendwie noch zusammenbinden, den Sack, oder? Die Botschaft ist nicht, es ist gut, dass du schwach bist. Das will ich nicht gesagt haben, sondern die Botschaft heißt, wenn du schwach bist, dann bist du stark durch unseren Herrn. Das habe ich mir auch erst mal ein bisschen verklickern müssen, weil mir ging es ja nicht gut. Und ich wollte doch nicht, wer will denn schon schwach sein? Aber wenn es uns so geht, wie es uns manchmal geht, dann dürfen wir wissen, wir sind stark durch unseren Herrn. Seine Stärke lebt in uns. Die Botschaft heißt auch nicht, sei genügsam, gib dich mit dem zufrieden, was du hast und dann guck, dass du durchkommst. Die Botschaft ist, die Gnade Gottes ist für dich da. Er schaut dich an, er ist gnädig mit dir, er kümmert sich um dich. Die Botschaft ist auch nicht, wenn du krank bist, dann akzeptier das. Lass dir genügen. Lass dir genügen an deiner Gesundheit, so wie sie ist. Das reicht dir, sei froh, dir könnte es noch viel schlechter gehen. Gell? Wenn ein Knie wehtut, dir könnten eigentlich auch beide Knie wehtun. Also sei zufrieden, wie es dir geht. Das ist nicht die Botschaft Gottes. Sondern wir glauben an Heilung, wir glauben an die Kraft, an die verändernde und heilende Kraft Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Beziehungen. Also ich will, dass wir das mit dem Lass dir an meiner Gnade genügen richtig verstehen. Nicht sei genügsam, sei froh für das, was du hast. Das sagt unser Herr nicht. Wir müssen unsere Grenzen sehen und anerkennen. Aber dann nicht sagen, also Mist, mehr kann ich nicht. Nein, da wo die Grenze ist, zu sagen, so Herr, jetzt bist du dran. Jetzt brauche ich dich. Ich meine, wir brauchen ihn immer. Und ich würde es schade finden, wenn wir Gott erst einschalten, wenn Gott unser Notnagel wäre, versteht ihr? Wenn wir nicht mehr weiter können. So Herr, jetzt kannst du mal gucken, dass du mich da langsam unterstützt. Und ich glaube, dass das Spannende ist, das Leben überhaupt, den Alltag, jede Situation mit unserem Herrn zu gestalten. Ich glaube, wir müssen nicht gucken, wie der andere lebt, wie der andere agiert. Muss ich mehr beten, der betet mehr. Mache ich alles richtig? Bete ich richtig? Bete ich das Richtige? Wie emotional, wie spirituell muss ich sein? Wir hinterfragen uns oft. Und es gibt verschiedene. Der eine sagt, du musst das machen, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst auf den Knien beten, du musst morgens beten. Der andere sagt, mach das abends, dann nimmst du das mit in die Nacht. Und du hast 1000 Rezepte. Klasse. Wie bei der Diät. Also da hat es ja nun, ich weiß nicht, wie viele tausend Rezepte, wie du ab und zu nimmst. Ja? Hey, vergiss es. Ich glaube, wir müssen neben der Diät, müssen unser Leben mit unserem Herrn gestalten, rausfinden. Wann reden wir mit ihm am besten? Wie höre ich ihn am besten? Wie gestalte ich meinen Alltag mit ihm? Es ist wie in einer Partnerschaft, in der Ehe. Jeder ist anders und wir finden raus, was tut dem anderen gut und wie kann ich den anderen am besten spüren? Wir müssen und müssen unsere eigene Identität in unserer Beziehung mit Jesus Christus finden. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Unsere Botschaft lautet nicht, sei zufrieden, sei genügsam, sondern unsere Botschaft heißt, sei nun stark. Und das steht so in 2. Timotheus Vers 1, sei nun stark, mein Kind, was kommt jetzt? Durch die Gnade Jesu Christi. Sei nun stark durch die Gnade Jesu Christi. Paulus, und das gefällt mir so. Und dann will ich die Geschichte voll fertig erzählen. Und das hat mir gut getan, als es mir dann nicht gut ging. Das habe ich verstanden. Diese Überlegungen, die ich da jetzt ein bisschen länger gemacht habe, die sind mir auch durch den Kopf und durchs Herz gegangen. Und dann wusste ich, meine Grenzen, das ist da, wo Gott ansetzt. Das ist da, wo mich Gott beschenken will. Paulus sagt, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Freu dich nicht, wenn du schwach bist, das sollst du nicht, das ist nicht der Punkt der Freude, sondern freu dich, dass in deiner Schwachheit Gott die Stärke ist. Wir wollen das nicht nur fühlen, wir wollen das wissen und das wünsche ich uns. Du musst nicht warten, bis du schwach bist, sondern wir sind stark in unserem Herrn. Amen. Ich freue mich auf euer Lied, liebes Lobpreisteam.